Stell dir vor, du hättest rund um die Uhr deinen digitalen Sparringpartner immer bei dir, deinen Analysten, deinen Berater, deinen digitalen Coach. Klingt nach Zukunftsmusik? Bereits Realität. Heute sprechen wir über eine der spannendsten Entwicklungen im Change Management. Wie kann KI uns hierbei unterstützen? Welche neuen Anforderungen entstehen, aber auch welche Widerstände sind bei uns vorhanden? Wie gehen wir mental mit diesem Thema um und was bedeutet es für die Zukunft der Führung? Mein Name ist Anne Breitner, ich bin Unternehmensberaterin und Expertin für digitale Transformation und ich freue mich heute auf ein sehr, sehr spannendes Thema. Besonders freue ich mich aber heute mit Ludovic Garzwig zu sprechen, oder kurz Ludo. Herzlich willkommen. Ludo ist Managing Partner bei Innovation Orbit und Experte für Innovations- und Technologiemanagement. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der digitalen Transformation und strategischen Beratung unterstützt er Unternehmen dabei, neue Technologien effizient einzusetzen und sie in ihre Prozesse zu integrieren. Herzlich willkommen, lieber Ludo. Schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Bevor wir in das Thema einsteigen, möchtest du dich vielleicht kurz ein bisschen vorstellen?
Ja, du hast ja schon einiges genannt. Innovation Orbit ist das, was ich täglich mache. Warum Orbit? Das kommt aus dem Weltraumbereich. Wir versuchen global die Kulturen in der Innovation zu vermitteln, kulturelles Lernen zu ermöglichen. Das hat ganz viel mit Führungsstärke, mit Führungsqualität zu tun, aber auch mit Change. Wir verwenden verschiedene Technologien dafür, die auch unterschiedlich in den globalen Regionen verwendet werden. Wir haben ja auch KI als großes Thema. Und ich freue mich schon, das heute zu diskutieren. Wir haben dazu auch ein Buch verfasst, vor 3 Jahren rausgebracht, mit 23 internationalen Co-Autorinnen und Autoren, wo man auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie die Unterschiede in den Regionen sich jetzt darstellen.
Gibt es denn Regionen, jetzt möchte ich da kurz nachfragen, gibt es denn Regionen, wo ihr sagt, die sind besonders offen im Einsatz von KI und Regionen, wo ihr sagt, global, die sind sozusagen hier verschlossener im Einsatz? Und was heißt das für Unternehmen, die in diesen Regionen tätig sein möchten?
Ja, es sind natürlich typische Regionen, die eine Offenheit gegenüber neuen Technologien haben. Ja, typischerweise wird hier das Silicon Valley genannt. Ich würde aber noch weitergehen. Ich würde nach Tel Aviv blicken. Ich würde nach Bangalore blicken. Vielleicht auch Shenzhen und Shanghai in China. Neue Technologien werden dort am schnellsten adaptiert, wo auch die Toleranz und die Offenheit herrscht in der Region, dass diese Technologien verwendet werden können. Ja, die Menschen müssen das für sich aufnehmen. Wir nennen das dann so ein Build-Measure-Learn-Zyklus. Das heißt, man baut das in ein neues Produkt ein, man prüft das am Markt und versucht das dann wieder zu verbessern. Und je schneller dieser Zyklus läuft, desto besser werden diese Technologien auch aufgenommen. Und diese Regionen sind dann auch in der Innovation voran. Ja, das sind die, an denen wir uns dann messen können.
Bevor wir auf die globalen Aspekte vielleicht nochmal später zu sprechen kommen, schauen wir doch mal ganz aufs Kleine, ganz auf uns selber, Mensch und Maschine, Fluch oder Segen. Welche neuen Anforderungen entstehen denn für uns, wenn wir KI immer mehr einsetzen? Was können wir schon beobachten und wie verändert es auch unsere Entscheidungsprozesse?
Ja, Fluch oder Segen ist für mich relativ einfach zu beantworten. Es ist jedenfalls ein Segen, dann, wenn ich es positiv verwende. Das heißt, das Individuum wird so ein Tool und es ist im Endeffekt ein Werkzeug, immer so verwenden, wie man es auch selber verwenden kann. Das heißt, die eigenen Stärken werden damit verstärkt. Ja, das heißt, ich kann so ein KI-Tool dann gut verwenden, wenn ich mich in einem Thema auskenne. Vielleicht eine kleine Analogie zur Landwirtschaft, ja, Precision Farming, da ist oft der Irrglaube, dass ich dort düngen muss, wo nichts wächst. Und es ist aber ganz das Gegenteil, ja, ich muss dort düngen, wo es wachsen kann, weil es dort noch viel schneller wächst. Und genauso ist es in der KI. Wenn ich irgendwo ein Thema habe, das ich gut kenne, dann kann ich mit der KI als Dünger, kann ich dann das schneller wachsen lassen und werde effizienter. Wenn ich mich in einem Thema nicht auskenne, wird auch die KI das nicht beheben können. Das heißt, ich kann die Stärken verstärken und die Schwächen werden dann leider auch verstärkt, weil ich die nicht ausbügeln kann.
Jetzt gibt es ja aber Hilfstools. Ich sage es jetzt mal, digitale Helfer, KI als mentaler Coach, Mindfulness Leadership. Du beschäftigst dich ja auch sehr stark mit dem Thema. Wir tracken vielleicht unsere Fitness, wir schreiben uns die Ernährungsgewohnheiten auf. Aber wie ist das denn eigentlich im mentalen Bereich? Was kann man denn messen? Wie wird es gemessen? Und wie kann man das denn auch sozusagen positiv einsetzen?
Ja, mentale Strukturen sind komplexer, als wenn ich zum Beispiel nur die Herzfrequenz oder die Schritte zähle. Das ist einmal der erste Punkt. Das heißt, ich brauche da viel mehr Parameter, um auch theoretisch die KI damit füttern zu können. Aber es ist ja auch ein datensicherheits- und ethisches Fragenstruktur, ein Fragenmodell, weil ich möchte ja vielleicht nicht, dass mein mentales Modell in einer Datenbank abgespeichert ist. Wenn ich jetzt mein Modell zum Beispiel untertags prüfe, und wir kennen das von Dr. Google, man gibt eine Struktur ein, wie man sich fühlt, eine Krankheitsstruktur, und wundert sich dann am Abend, dass plötzlich in der Werbepause von Netflix oder einem anderen Streamingdienst ein Medikament dafür angeboten wird. Ich glaube nicht, dass wir wollen, dass unsere mentalen Modelle in dieser Form verwendet werden. Aber trotzdem ist das mentale Modell zu prüfen und auch weiterzuentwickeln, sind KI-Tools sehr gut. Ja, das heißt, ich kann es für mich verwenden als Selbstreflexion, als Self-Coaching. Und da gibt es ganz tolle Apps und Tools, wo die KI auch dann Muster erkennt und mir helfen kann, meine Reflexion zu verbessern. Ja, aber das ist auch wieder etwas, wenn ich selbst reflektieren kann, hilft mir die KI, das besser zu machen. Das ist in allen Belangen der KI so als Tool, einfach das gut zu verwenden. Und ich muss natürlich am Anfang es lernen, es zu verwenden. Ich kann wahrscheinlich auch Hammer und Nagel erst dann gut verwenden, wenn ich das ausprobiert habe. Am Anfang klopfe ich vielleicht dreimal auf den Nagel, aber irgendwann werde ich den Nagel auf den Kopf treffen, wenn man es so als Bild nimmt. Das heißt, Hammer und Nagel sind das Werkzeug, so wie die KI. Und wenn ich es gut verwenden kann, dann kann ich auch Nutzen ziehen.
Jetzt hast du ja zwei Aspekte angesprochen. Das eine ist einmal der verantwortungsvolle Umgang mit meinen eigenen Daten oder mit meinen eigenen Informationsbedarfen, die ich habe. Und das zweite, das du angesprochen hast, die richtige Verwendung. Also wenn ich es gut verwenden kann, dann kann ich es auch gut für mich einsetzen. Wie finde ich denn heraus, welche KI mich jetzt für meine Themen gut unterstützen kann? Was sind denn da so Mini-Hacks für den Alltag, wo du sagst, naja, wenn das nicht rauskommt, dann ist es vielleicht nicht der Hammer, sondern vielleicht hast du einen Schraubenzieher erwischt für deinen Nagel.
Ja, das ist sicher jetzt noch eine große Herausforderung, weil es gibt da draußen ganz viele Maschinen, Algorithmen, die unterschiedliche Prioritäten und Schwerpunkte haben. Ja, es sind über 10.000 Maschinen im Moment verfügbar. Und wenn ich für einen gewissen Anwendungsbereich die richtigen Algorithmen und Strukturen suche, werde ich sicher am Anfang Herausforderungen haben, das zu finden, ja, diese 10, 15 KI-Maschinen zu finden. Aber was immer hilft, ist auch die KI als Unterstützung für die Suche zu verwenden. Das heißt, Prompt for the Prompt. Das heißt, ich kann die KI fragen, was ist denn der beste Prompt für die Suche nach meiner Unterstützungsmaschine? Ja, und auch hier ist die KI natürlich wunderbar geeignet, diese Muster in den anderen Algorithmen zu finden, wo man sagt, okay, für diesen Anwendungsbereich gibt es diese 10, 15 Möglichkeiten und dann kann ich mir was aussuchen. Und es ist eine Beschäftigung, wo man das lernen muss und wo man dann auch langsam lernt, mit der KI zu kommunizieren, zu diskutieren. Vielleicht stellen wir es uns vor als Blind Date. Ja, am Anfang stelle ich die erste Frage, kriege ich mal eine Antwort, aber ich verstehe noch nicht, wie diese dann Blinded-Person funktioniert. Das heißt, ich muss nachfragen. Und das ist auch das Wichtigste bei der KI. Ja, ich gebe mich jetzt nicht mit der ersten Antwort zufrieden, sondern ich frage weiter, gehe in einzelnen Bereichen in die Tiefe und versuche dadurch, den Nutzen für mich zu optimieren.
Wenn wir es jetzt einmal auf die Rolle einer Führungskraft und ihre Entscheidungssituationen einmal fokussieren, wie kann denn KI hier gut unterstützen? Also für welche Entscheidungsprozesse und wie kann ich meine Entscheidungsprozesse auch optimieren?
Ja, die KI kann mir helfen, die Struktur, die Vorbereitung meiner Entscheidung zu optimieren. Einerseits habe ich ja ein Team, ja, das ich führen soll. Ich muss verstehen, wie dieses Team funktioniert, das heißt, wie es, wir würden sagen, wie es tickt. Das heißt, die Muster zu erkennen, welche Teammitglieder vielleicht gerade im positiven Mut sind, welche im negativen Mut sind. In Change-Prozessen ist das dann auch die einzelnen Phasen, die man durchläuft. Und wichtig ist ja auch, dass so ein Team auch in der Balance ist, ja, dass alle ungefähr am selben Stand sind. Und wenn ich mit der KI diese Muster erkennen lasse, schaffe ich auch, einzelne Maßnahmen zu setzen und vielleicht eine Reflexion einzubauen für einzelne Teammitglieder, für andere, die vielleicht schon weiter sind im Prozess, auch eine Zusatzmotivation, eine Expansion einzusetzen. Und diese Unterscheidung, da kann man die KI viel abnehmen. Tendenziell ist meine Rechnung, man spart sich ungefähr 80-90% der Entscheidungsvorbereitung durch eine KI. Was heißt, ich habe 80-90% meiner Zeit frei, um andere Dinge zu tun, um vielleicht die Zukunftsbilder zu verbessern. Aber vielleicht gehe ich auch einfach einen Kaffee trinken und denke darüber nach, was die besten Zukunftsbilder sind.
Können wir das vielleicht so mal auch praktisch machen? Was würdest denn du als Technologieexperte und Innovationsexperte eigentlich prompten, um herauszufinden, wie es deinem Team gerade geht?
Ich würde versuchen, die Muster zu erkennen, wo in dieser Kurve der zunächst meistens Ablehnung, Skepsis und dann auch dieser Change zu, okay, das Zukunftsbild gefällt uns, wir wollen dort gemeinsam hin, das zu lesen. Das Lesen der Vibes ist eigentlich die wichtigste Führungsqualität und Führungsaufgabe. So würde ich das für mich sehen. Wir nennen das dann auch Mindful Leadership. Das heißt, ein bisschen mehr Mindful als Leadership. Leadership gibt es sehr, sehr gute Techniken und wird auch gut gelehrt. Aber die Mindfulness, das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen stecken geblieben. Und das ist das, was ich für mich in Anspruch nehme. Auch das ist wie in einem Theater. Ich muss verstehen, wie das Publikum tickt. Ich muss meine Rolle darauf abstellen. Und genauso ist es in der Führung eines Teams. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wo mein Team steht, vielleicht auch, wo die unterschiedlichen Teammitglieder stehen. Und das dann in der Vorbereitung des Change-Prozesses so einzubinden, dass alle am Ende eine positive Energie damit verbinden.
Jetzt ChatGPT in der Hosentasche. Viele von uns haben es am Smartphone. Manche sehe ich mit der Smart-Brille herumlaufen. Fluch oder Segen aus deiner Sicht?
Ja, es ist positiv. Ich glaube, es wird sich dann entscheiden im Wettbewerb, wer dieses Tool besser einsetzen kann. Ja, im Moment ist es noch ein bisschen der Wettbewerb, wer setzt ein und wer setzt nicht ein. Das wird sich in den nächsten Jahren verbreitern. Das heißt, alle Menschen werden dieses Tool einsetzen. Und je nachdem, wer es besser einsetzen kann, wer auch eine Beschleunigung jetzt der Prozesse damit erreicht, wird dann im Wettbewerb auch die Nase vorn haben. Das ist auch jetzt nicht nur individuell so, das ist auch in den globalen Regionen so. Wir sehen das jetzt in Europa, aber auch USA und China, da gibt es einen starken Wettbewerb. Mittlerweile setzen alle auf dieses Thema, weil es auch eben einen sehr starken Effizienzfaktor hat. Aber am Ende wird es darum gehen, diese Tools richtig und effizient einzusetzen, und da gibt es große Unterschiede.
Also für dich noch einmal so kurz zusammengefasst, ist sozusagen die Achtsamkeit oder die Achtsamkeit als Führungskraft so ein wesentlicher Faktor, um die KI auch entsprechend dann einsetzen zu können, Muster zu analysieren, die ich vielleicht wahrnehme, wo ich mir als Führungskraft nicht immer sicher bin, wie gehe ich jetzt damit um. Ja. Ich habe in meinem Team vielleicht Spannungsbögen, die jetzt schwierig sind oder komplexer sind, und das in der Analyse mich von der KI unterstützen zu lassen. Vielleicht auch als Sparringpartner zu nutzen, wenn ich Konflikte im Team spüre und mir denke, puh, was ist jetzt da jetzt gerade meine Aufgabe? Soll ich mich als Führungskraft damit beschäftigen? Und wenn ja, wie? Wie hole ich es herein? Sind das so Anwendungsfälle, wo du sagst, ja, da kann KI als Sparringpartner einen guten Dienst leisten oder auch ein Stück weit auch eine Coaching-Rolle einnehmen?
Ja, aus der Erfahrung jetzt der letzten Monate und Jahre, so lange ist das ja jetzt noch nicht verfügbar, muss man sagen, das ist für solche Prozesse immer eine große Bereicherung, wenn man es richtig einsetzt. Und man muss auch wissen, dieser Change-Prozess, wo man die KI einsetzt, beginnt immer bei einem selbst. Ja, es nützt nichts, das einzufordern von einem Team und sagen, ihr beschäftigt euch jetzt bitte mit KI und habt die Achtsamkeit, das Richtige einzusetzen. Das wird nichts nützen. Das heißt, man muss immer zuerst sich selbst als Führungskraft damit beschäftigen. Und wie wir schon diskutiert haben, es kann die Stärken ja nur verstärken, die ich schon selbst habe. Das heißt, ich muss vorher die emotionale Intelligenz entwickeln, ja, bevor ich durch ein Werkzeug das verstärken lassen kann. Und wenn ich das versuche umzudrehen, werde ich relativ schnell an Grenzen stoßen, die aber auch im Team dann im Change-Prozess nicht positiv wirken können. Ja, das heißt, man fängt bei sich selbst an. Mindfulness, du hast Achtsamkeit auch erwähnt, die deutsche Übersetzung, die ist ein bisschen schwierig manchmal, weil es auch ein bisschen esoterisch wird. Als Techniker kann ich sagen, ja, Esoterik ist mir in dem Fall fremd. Also ich bleibe lieber beim englischen Ausdruck Mindfulness. Ja. Das ist ein bisschen umfassender. Und mit dieser Mindfulness, glaube ich, schafft man wirklich positive Wirkung der KI auch in den Change-Prozessen dann einzusetzen.
Bleiben wir bei den Change-Prozessen. Wir setzen ja oft oder arbeiten mit in den Change-Prozessen, in der Change-Kommunikation mit Modellen wie dem Edgar oder der Kübler-Ross-Change-Kurve. Jeder kennt das Tal der Tränen. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, wie ich sozusagen mir als Führungskraft helfen kann, KI einzusetzen in der Analyse. Aber jetzt bin ich vielleicht draufgekommen, okay, was braucht es denn danach? Also wie gestalte ich denn den Change-Prozess mit KI-Unterstützung? Was hast du hier für Erfahrungen und Empfehlungen?
Ja, der erste Schritt ist, wie du richtig gesagt hast, das Feststellen des Status quo. Das heißt, im Kübler-Ross-Prozess ist dann eben das Denial wahrscheinlich das erste und die Ablehnung, wobei diese Skepsis ja oft auch Ängste sind in den Menschen, die aus der archaischen Programmierung kommen. Das heißt, wir können das ja nicht auf das Thema, das wir im Change behandeln wollen, zurückführen, weil das ja viel tiefer liegt. Ja, und dieses tiefer liegen, auch das kann man mit der KI in den Mustern erkennen lassen. Und hier kann ich als HR-Verantwortliche in einem großen Unternehmen zum Beispiel eine Mustererkennung durchlaufen lassen und einfach sehen, welche Menschen sind eigentlich schon dafür geeignet. Das ist auch in Change-Prozessen, wo zum Beispiel ganz neue Technologien kommen, Cloud Computing oder auch die KI selber. Und es gibt gute Beispiele von Unternehmen, die zum Beispiel dann die Schulungsmaßnahmen mit der KI organisieren lassen, weil sie die Schulungsmaßnahmen individuell, in der Produktion heißt das Losgröße 1, glaube ich, das heißt individuell strukturieren, so dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich vielleicht sonst entlassen hätte müssen, über Umschulungsmaßnahmen auch auf das neue Thema kommen können. Und die Ängste, die diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sind ja oft, okay, da werde ich dann nicht mehr gebraucht. Ja? Und mit solchen Prozessen kann ich erreichen, dass die Motivation zum Change größer wird, weil die Menschen von Anfang an das Gefühl haben, okay, ich werde jedenfalls gebraucht, aber ich brauche vielleicht die eine oder andere Schulungsmaßnahme, ich muss mich weiterentwickeln. Viel Schulung, muss man wissen, ist auch nicht das Wissen selbst, sondern die kulturelle Entwicklung. Das heißt, es ist auch gut, Schulungsmaßnahmen zu entwickeln, die von der Didaktik jetzt ganz anders sind, als wir das vielleicht gewohnt sind im Bildungssystem mit einer Vorlesung, glaube ich, heißt das noch immer, leider. Ja. Ja. Es wäre viel schöner, wenn wir ein bisschen diskutieren würden. Das ist die Zeit wertvoller genutzt. Und wenn man solche Schulungsmaßnahmen richtig einsetzt, dann sind die Change-Prozesse und dann kann ich Edgar und Kübler-Ross und so weiter relativ schnell durch das Tal der Tränen durch. Oder vielleicht gibt es das dann gar nicht, weil die Menschen ohne dies das Gefühl haben, wir wollen gemeinsam dorthin. Ja, das ist eine positive Energie, die zum Ziel führt.
Also KI sozusagen dafür einzusetzen, es zu individualisieren, so dass sich je nach der individuellen Geschwindigkeit die Personen einfach auf dem Weg gut begleiten kann und sie auch gut einbinden kann.
Ja, und es ist auch logisch, wenn ich jetzt in einem Unternehmen 10.000 Mitarbeiterinnen habe, kann ich in einer HR-Abteilung, die Schulungsmaßnahmen organisiert, nicht 10.000 Einzelfälle bearbeiten. Das ist einfach nicht möglich, rein technisch. Aber die KI kann, und das ist eben der große Vorteil, große Datenmengen in kurzer Zeit zu analysieren und mit diesen Mustern eben auch die Schulungsmaßnahmen dann zu strukturieren. Aber am Ende ist es auch wieder die Entscheidung eines Menschen, welche Schulungsmaßnahmen dann wirklich zugeteilt werden. Das ist auch wichtig, dass das eben wirklich als Unterstützung gesehen wird, ja, egal ob das dann ein Marketing-Tool, ein produktorientiertes Tool oder ein HR-Schulungsmaßnahmen-Tool ist, am Ende entscheidet ein Mensch, welche Features weiterentwickelt werden oder welche Maßnahmen dann gesetzt werden.
Jetzt hast du zuerst schon am Beginn unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass sozusagen global ganz unterschiedliche Entwicklungen auch beobachtbar sind. Ihr habt ja dazu auch euer Buch verfasst. Wie sieht es denn für dich die Zukunft des Change-Managements aus? Ja, welche KI-Tools, wenn diese auch immer besser werden, werden sich denn sozusagen nachhaltig auch etablieren? Beziehungsweise welche Skills brauchen wir als Menschen, um hier auch zukunftsfit zu sein?
Ja, die Zukunft heißt natürlich KI. Das ist eine Maßnahme, die wahrscheinlich in jedem Unternehmen notwendig sein wird, sich global umzuschauen, welche Stärken und Schwächen in den Regionen vorhanden sind und daraus zu lernen. Das heißt aber auch, dass die Polarisierung zwischen den Regionen stärker wird, weil natürlich dort, wo die Datenstrukturen vorhanden sind und entwickelt werden, wird es auch eine stärkere Möglichkeit geben, das zu nutzen, das positiv zu nutzen. Das heißt, es werden wieder viele Delegationen aus Regionen, die vielleicht noch nicht so weit sind, dorthin fahren, wo man es anschauen kann. Das ist aber auch gut, weil es verbreitert sich damit das Wissen und auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Die Zukunft wird einen Wettbewerb bringen. Die Zukunft wird jedenfalls ein Wettbewerb sein zwischen den Tools, wer es am effizientesten einsetzen kann. Und wir sind derzeit in Europa noch auf der Pannenspur, vielleicht nicht mehr, aber nicht auf der Überholspur.
Ja.
Wir sind langsam unterwegs und es wird darum gehen, jetzt auch nicht die Geschwindigkeit zu beobachten, die wir haben, sondern die Beschleunigung zu erreichen, sodass wir auch im internationalen Wettbewerb dort dranbleiben.
Wenn du jetzt sagst, der Zukunft wird ein Wettbewerb sein oder werden, wo spielt sich denn der Wettbewerb ab? Was ist denn das Spielfeld? Ja, ist es zwischen den Ländern, zwischen den Tools, zwischen den Menschen? Wie würdest du denn diese Einschätzung abgeben?
Das Spiel wird sein, die smartesten Menschen in die eigene Region holen zu können. Ich nenne das gern die rebellischen Intellektuellen. Das sind Menschen, die Wissen und Skills haben und die vor allem bereit sind, das auch umzusetzen. Wir haben in vielen Regionen haben wir eine große Wissenslandschaft, einen Wissenspool, aber wenig Ambition, das umzusetzen. Und so wie es halt beim Investieren von Geld in Forschung geht, das heißt, Forschung heißt ja, Geld zu Wissen zu machen, brauche ich auf der anderen Seite die Innovation, die aus diesem Wissen wieder Geld macht. Nur so funktioniert das. Und wir haben in Europa im Moment ein sehr starkes Wissenssystem. Das heißt, wir haben viel Forschung, wir bauen viel auf. Aber die Innovation, dieses Wissen wieder zu Geld zu machen, das passiert jetzt oft, zu oft in anderen Regionen. Das heißt, wir müssen in der Führung Menschen inspirieren, das hier zu machen. Wenn man jetzt als Beispiel ansieht, wer bei OpenAI oder anderen KI-Entwicklern die Software entwickelt, das sind viele Europäerinnen und Europäer, ja, die kommen aus Deutschland, aus Polen, aus Albanien, aus anderen Ländern in Europa. Und wir haben nicht geschafft, die Leute hier zu inspirieren, das hier zu entwickeln. Ja, das müssen wir schaffen. Und diese rebellischen Intellektuellen, von denen ich gesprochen habe, das sind smarte Menschen, die sehr mobil sind. Ja, die wollen etwas umsetzen und sie haben auch einen sehr starken Führungsanspruch. Das heißt, sie schlagen Dinge vor, wo andere sagen, das ist cool, da mache ich mit. Ja, da gehen wir mit auf dieser Reise. Und ich glaube, diese smarten Menschen in die eigene Region zu holen oder jedenfalls sie nicht zu verlieren, ist eine der wesentlichen Aufgaben des Wettbewerbs. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, wird sich das zwischen Regionen global abspielen? Ja, ich glaube, das spielt sich zwischen Regionen ab, aber es geht um diese Menschen, die auch etwas umsetzen können, die jetzt nicht nur das Wissen aufbauen, sondern die auch in Bewegung kommen, die das tun. Das Tun ist oft das, was uns fehlt. Leider, weil es macht auch Spaß. Es macht Spaß, Dinge zu tun und umzusetzen. Und Führungsqualität ist, den Menschen diesen Spaß zu geben.
Mhm. Vielen Dank, Ludo. Es hat mich sehr gefreut, unser Gespräch. Vielleicht darf ich mal die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen, die ich jetzt aus unserem Gespräch einfach auch gerne noch einmal mit euch teilen möchte. Das eine ist, KI ist kein Ersatz für menschliche Führung, sondern ein Verstärker der eigenen Stärken und so sollte man sie auch einsetzen mit all der Verantwortung, die dazugehört. Wir können KI für Change-Prozesse sehr gut nutzen, um sie zu analysieren, um zu schauen, wo steht das Team, was braucht mein Team und aber auch für die nötige Balance im Team zu sorgen. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann stelle ich einfach der KI die Frage, wie komme ich denn weiter bei dem Problem und hilf mir doch mit dem richtigen Prompt. Und das Dritte, das hat mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen und angesprochen, wie schaffen wir es denn, die rebellischen Intellektuellen, wie du es gesagt hast, in unserer Region zu halten oder auch zu bekommen, beziehungsweise wie erhöhen wir den Mut für den ersten Schritt auszuprobieren, zu experimentieren und das wird ein wesentlicher Faktor sein, als Führungskraft sein Team, seine Mitarbeiter dafür auch zu motivieren und dass man sich individuell auch auf KI einlässt. Ludo, vielen Dank für deinen Einblick und die Praxisbeispiele, die du uns gebracht hast und deine Arbeit bei Innovation Orbit zeigt uns ja, dass KI und Change und auch die richtige Integration in die eigenen Prozesse und sehr viel effizienter machen können. Und ich freue mich jetzt auf einen gemeinsamen Kaffee.
Gerne, danke für die Diskussion.
Dank. Was denkt ihr? Welche Rolle spielt KI bereits in eurem Alltag? Und wie setzt ihr KI ein? Kommentiert, diskutiert mit uns, teilt mit uns eure Fragen. Wir sind ganz stark interessiert an eurer Meinung und freuen uns auf euren Beitrag. Die nächste Folge kommt bestimmt. Wir planen sie in 6 Wochen und freuen uns, wenn ihr wieder bei uns zuschaut, vorbeischaut und reinhört. Vielen Dank. Als Audioversion könnt ihr unseren Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify. Also schenkt uns euren Daumen nach oben, teilt unsere Folge. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe rund um das Thema digitale Transformation. Und für heute herzlichen Dank fürs Zuhören.